The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 16. August.
This is the 10 o'clock news on KTVU Fox 2.
Breaking tonight, a new indictment against former President Donald Trump.
Jetzt ist der frühere amerikanische Präsident Donald Trump auch noch im US-Bundesstaat Georgia angeklagt worden. Angeklagt wegen seiner Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu beeinflussen. Die Staatsanwältin Fannie Willis hatte die Anklage immerhin 2,5 Jahre vorbereitet. Sie wirft ihm nichts Geringeres als eine Verschwörung vor.
Arising from a criminal conspiracy to overturn the results of the 2020 presidential election in this state.
Und in der Tat, die Fakten sprechen ganz klar gegen Trump. In dem eigentlich ja erzrepublikanischen Georgia hatte bei der Wahl überraschend eben nicht er, sondern Joe Biden vorne gelegen. Trump war richtig sauer und ungläubig und jetzt kommt's, auch unwillig. Er rief beim Secretary of State von Georgia Anfang Januar an und dann forderte er ihn auf, Zitat, 11.780 Stimmen zu finden. Zitat Ende. 11.780 ist genau die Zahl, die er nämlich brauchte, um Joe Biden in diesem Staat noch zu überholen. Naja, offenbar wie im Supermarkt der Politik, Donald Trump beim fröhlichen Stimmenkauf, fast wie in Loriots Papa Ante Portas, nur dass der Trump dort Herr Lose heißt.
Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
Doch alle Empörung nützt nicht viel, zumindest nicht den Demokraten. Hier die Gründe, warum Trump dadurch bislang jedenfalls nicht geschwächt wurde. Erstens, der Mann wirkt unerschütterlich und er schafft es, mit seinen Wählern zu verschmelzen. Nicht er wird angegriffen, sagt er, sie werden angegriffen.
They want to take away my freedom because I will never let them take away your freedom. It's very simple. They want to silence me because I will never let them silence you. They want you silent. And I am the only one that can save this nation because you know they're not coming after me, they're coming after you, and I just happen to be standing in their way and I will never be moving.
Zweitens, die anderen Republikaner trauen sich einfach nicht, ihn zu attackieren. Ron DeSantis aus Florida zum Beispiel, der kneift. Er greift jeden und alles an, nur eben nicht den Frontrunner Trump.
We have maintained law and order. We have protected the rights of parents. We have respected our taxpayers. And we reject woke ideology.
Dritter Grund, warum das Ganze bislang jedenfalls nicht wirkt. Die Anklagen der Juristen sind sehr, sehr komplex und der Großteil der Trump-Wähler interessiert sich nicht für diese Texte und ihre Wortversatzstücke.
The most Republican primary voters simply don't want to hear the truth. In the latest survey from the New York Times and Siena College, Trump leads Florida Governor Ron DeSantis by 37 points.
Punkt 4. Für die Wirkungslosigkeit der juristischen Angriffe, der Amtsinhaber, der Mann im Weißen Haus, der Gegenkandidat von Trump, ist medizinisch ein Wrack. Er stolpert mit den Worten:
Out of a trillion 600 billion worth, a trillion 400 billion worth, out of a billion 400 million, excuse me, a trillion 400 billion dollars.
Und auch über nichts, wie hier bei einer Militärveranstaltung in Colorado, wie der Spiegel berichtet.
Das letzte Diplom ist überreicht und dann stürzt Joe Biden auf der Bühne. Ein Schreckensmoment bei der Abschlussfeier an einer Militärakademie in Colorado. Ein Stolpern, das die Diskussion über das Alter und die Fitness des US-Präsidenten einmal mehr entfacht.
Und letzter und fünfter Grund, juristisch sind diese Anklagen nicht ganz so scharf, wie sie in deutschen Ohren klingen. Sie nehmen nämlich keinen der Kandidaten aus dem Rennen. Selbst eine Kandidatur aus der Gefängniszelle heraus wäre in der amerikanischen Demokratie möglich und kein Novum. Mit Eugene Debs 1920 und Lyndon LaRoche 1992 wollten bereits zweimal verurteilte Verbrecher die USA regieren und sie hätten es, wären sie gewählt worden, auch gekonnt. Fazit: Trump profitiert durch die Anklagen und er baut sie jetzt schon ein in seine Kampagne. noch so eine Anklage und ich habe gewonnen, sagte er kürzlich.
Every time they file an indictment, we go way up in the polls. We need one more indictment to close out this election.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege Michael Bröker spricht mit dem stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten und zugleich dem Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, sein Name. Und die beiden sprechen über seinen, naja, etwas anderen Politikstil.
Auch Politik mal zu machen, wie es der Stammtisch sagt. Und der Stammtisch, den sehe ich politisch für richtig besetzt, wenn dort der Unternehmer, der Familienvater, der Handwerksmeister sitzt.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwed aus New York kennt die neuen Zahlen aus dem amerikanischen Einzelhandel. Und wir freuen uns heute Morgen über gerettete Pinguine in Südamerika. Und naja, wir gratulieren, und zwar der Queen of Pop, zum 65. Geburtstag. In rund 2 Monaten wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Für Markus Söder und seine CSU zählt er wohl zur stärksten Konkurrenz.
Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sorgen.
Bekannt für seine Stammtischpolitik und seine schrägen Parolen ist Aiwanger, der Chef der Freien Wähler, allemal. Dabei schlägt der Politiker auch das ein oder andere Mal über die Stränge. Macht nichts, gewählt wird die Partei trotzdem oder vielleicht auch deswegen. Im Interview mit meinem Kollegen Michael Bröker verteidigt Aiwanger seine scharfen Aussagen und erklärt, welche Pläne er und seine Partei haben. Los geht's.
Einen schönen guten Morgen hier im Pioneer-Podcast. Guten Tag, Herr stellvertretender Ministerpräsident Aiwanger.
Ich grüße Sie.
Hallo, Herr Aiwanger. Die Freien Wähler sind in den Umfragen bei über 11% und damit drittstärkste Kraft in Bayern, knapp hinter der AfD. Ist das jetzt Ihr programmatisches Konzept, was die Leute da so attraktiv finden, oder ist das der Frust über die CSU?
Nein, ich glaube, dass die Bürger immer mehr zur Kenntnis nehmen, dass die Freien Wähler die letzte verbliebene politische Kraft mit gesundem Menschenverstand sind und einfach versuchen zu sagen, wir machen Politik für eine starke Mitte und wollen die Ränder nicht immer mehr stärken. Und die Bürger bleiben ja gern in der Mitte, wenn man sie dort auch ordentlich behandelt politisch. Das tun wir. Wir sprechen die Sprache des Volkes und greifen die Themen auf, die momentan wichtig sind. Und das wird honoriert.
Herr Aiwanger, das sagt natürlich die CSU und Teile der SPD auch, dass sie die Mitte sind, dass sie eine vernünftige Politik machen. Wo unterscheiden Sie sich wirklich inhaltlich, konzeptionell von diesen mit anderen Mitte-Parteien?
Ja, dass wir wirklich sehr viel basisdemokratischer sind. Wir haben ja auch das Thema Volksbegehren und Volksentscheide in unserem Wahlprogramm, würden auch den Bundespräsident direkt wählen wollen. Das ist eben auch unsere politische Agenda, Politik wirklich für die Bürger zu machen, Politik aus der Mitte heraus. Und das muss wieder mehr passieren, auf die Bürger zu hören. Auch Politik mal zu machen, wie es der Stammtisch sagt. Und der Stammtisch, den sehe ich politisch für richtig besetzt, wenn dort der Unternehmer, der Familienvater, der Handwerksmeister sitzt und dann eben irgendwo dort Leute zu Wort kommen, die die Sprache des Volkes sprechen und nicht also ein Politiksprech, wo wir sagen, hier können wir die Leute nicht mehr mitnehmen und nicht mehr abholen, wo sie wirklich sind, und gaukeln denen was vor. Und deswegen sagen die Leute, jawohl, die Freien Wähler, das ist meine Partei.
Mehr direkte Demokratie, das kann man ja sicherlich diskutieren. Das heißt, wir müssen uns nicht die Demokratie zurückholen, wie Sie neulich auf einer Veranstaltung gesagt haben.
Dort habe ich kritisiert, dass eben zunehmend Politik gegen die Mehrheit der Bürger gemacht wird, dass man denen ideologisch eins aufsetzen will und die Bürger darüber nur noch den Kopf schütteln. Das war das Heizungsgesetz, das sind die ganzen Winnetou-Debatten, das sind all diese ideologischen Manöver von Fleisch essen bis Mama und Papa nicht mehr sagen, sondern Elternteil 1 und Elternteil 2. Die ganzen Dinge haben einfach dazu geführt, dass die Menschen sagen, was ist denn überhaupt noch hinten und vorne in diesem Land, und wir müssen einfach die Dinge wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Und genau das habe ich auch in Erding angemahnt, Politik wieder für die vernünftige Mehrheit zu machen und nicht für schräge Randgruppen.
Aber Herr Aiwanger, machen Sie nicht manchmal auch Themen größer, die gar nicht so groß sind? Ich kenne niemanden, der Elternteil 1 und Elternteil 2 sagt.
Das ist in den sozialen Medien einige Zeit mal modern geworden. K1 und K2 für die Kinder, nicht mehr Sohn und Tochter, weil man ja vielleicht nicht mehr weiß, ob man es nicht mit 13 oder 14 Jahren dann wieder anders sieht, dass der Sohn plötzlich die Tochter werden soll und so weiter. Also da ist schon ideologische Absicht mit dahinter bei diesem Abstrahieren, dieses Wegbewegen von der Familie, dieses Wegbewegen von bewährten Modellen auch. Und insofern muss man hier auch ein bisschen das Gras wachsen hören und nicht erst, wenn alle Elternteil 1 und Elternteil 2 sagen, die Dinge zurechtrücken, sondern schon, wenn es die Ersten beginnen zu sagen und wenn es beginnt, modern zu werden und da teilweise über die Medien dann hochgezogen wird. Und insofern habe ich das ja zu meiner Aufgabe gemacht, hier rechtzeitig reinzugehen, wenn solche Fehlentwicklungen kommen.
Ich denke ja nur, wenn es 148 familienpolitische Leistungen gibt, davon die meisten für die Ehe als Institut und eine ganz normale Familie, so wie Sie und ich sie auch kenne, was spricht dann dagegen, wenn es auch eine Modernisierung gibt für Randgruppen, kleinere Gruppen, die sich in ihrer Identität eben bisher in der Politik nicht wiederfinden? Davon nimmt man ja den Familien nichts weg.
Doch, das tut man zunehmend. Ich glaube nicht, dass man das gegeneinander ausspielen sollte. Ich bin ja auch nicht gegen Randgruppen oder gegen Minderheiten. Im Gegenteil, bin da auf alle Fälle Demokrat und für Leben und Leben lassen. Aber ich bin nicht dafür, dass Randgruppen immer mehr die Meinungsführerschaft übernehmen. Und dann eben die traditionelle Familie oder die traditionellen Modelle in Frage gestellt werden. Und das werden durchaus jetzt durch diese steuerpolitischen Akzente, wenn Familiengeld, Elterngeld und so weiter auch steuerlich dann in Frage gestellt werden, dann ist eben dieses Modell nicht mehr opportun. Oder genauso, wenn man nicht in der Lage ist, die Erbschaftssteuer endlich abzuschaffen. Und die Erbschaftssteuer ist ja im Begriff von Vorgehen gegen Generationenmodelle, wo die Eltern- und Großelterngeneration Firmen aufgebaut haben, Häuser gebaut haben, an ihre Kinder weitergeben wollen, ihren Fleiß übertragen wollen. Und dann gibt es immer mehr linke Kreise, die sagen, ich habe ja auch kein Haus geerbt, warum soll der andere ein Haus erben? Aber wenn wir dieses Leistungsprinzip in Familien in Frage stellen, wird bald niemand mehr wollen, dass er für seine Kinder Haus baut, wenn er sieht, der Papa Staat greift zu sehr zu und verteilt dann an all diejenigen, die vielleicht nicht so leistungsbereit sind. Also das hat schon System, diese linke Politik.
Aber Herr Aiwanger, was spricht dagegen, wenn man leistungsloses Einkommen auch in einer leistungsbereiten Marktwirtschaft mit einem niedrigen, zum Beispiel pauschalen Steuersatz besteuert, wie es jetzt die CDU fordert? Erben an sich ist ja keine Leistung, sondern da wird einem etwas geschenkt. Und es könnte ja sein, dass da ein niedriger Steuersatz, so wie in vielen Ländern auf der Welt, eigentlich eine faire, gerechte Sache ist.
Also das wundert mich immer, dass Leute, die ansonsten für Bürgergeld für alle und einheitliches Grundeinkommen und so weiter sind, dann plötzlich bei der Erbschaftssteuer hinterfragen, ob das mit Leistung zu tun hätte. Natürlich hat das mit Leistung zu tun, weil häufig auch die Kinder bereits mitgearbeitet haben, das Haus zu sanieren. In den Ferien das Haus vielleicht saniert wurde, wo die anderen in Urlaub waren. Die Eltern eben mehr gearbeitet haben wie der Durchschnitt in vielen Fällen und die Kinder auf die Eltern verzichten mussten, wenn sie einen Unternehmer als Vater hatten, der eine 7-Tage-Woche hat und 60 Stunden arbeitet und nicht eine 4-Tage-Woche und nachmittags zu Hause ist. Also dann durchaus mal die Realität beim Namen nennen. Es ist ja nicht vom Himmel gefallen. Natürlich am Ende der Erbe kriegt es irgendwann. Aber der Papa und die Mama haben sich vielleicht dafür den Haxen ausgerissen und die Kinder haben da verzichten müssen. Also dann zu sagen, nein, die brauchen auch kein Haus, weil ich keins habe. Das setzt die Axt an die Wurzel eines Leistungsbegriffs, was dazu führt, dass am Ende Eltern auch sagen, warum sollen wir 60, 70 Stunden arbeiten, wenn wir am Ende genauso weit sind, wie wenn wir nichts täten. Also hier bitte ich durchaus, die Realität zur Kenntnis zu nehmen.
Also mehr direkte Demokratie, Abschaffung der Erbschaftssteuer, das sind ja immerhin schon mal sehr konkrete Positionen. Herr Aiwanger, Sie sind der Kopf der Freien Wähler. Sie wollen auch die Partei 2025 zur Bundestagswahl anmelden und antreten lassen, mit Ihnen dann auch als Spitzenkandidat?
Schließe ich nicht aus. Ich habe es die letzten Male gemacht. Wenn sich jemand anderer findet, der es machen will und das funktioniert, muss ich das nicht machen. Ich habe letztes Mal auch gesucht und am Ende ist es an mir hängen geblieben. Das ist keine Ämterhäufung oder nicht, dass ich meine, anderer kann es nicht, aber es ist an mir hängen geblieben und wir haben ja ein super Ergebnis geholt. Wir haben in Bayern 7% geholt für die Bundestagswahl, werden also hier haushoch reingekommen, wenn es ja überall anders so funktioniert hätte. Und wir arbeiten jetzt eben daran, dass wir auch in Hessen in den Landtag kommen. Rheinland-Pfalz und Brandenburg und Bayern sind wir ja schon drin, sind mit 2 Leuten im Europaparlament, wollen nächstes Jahr auch dort draufsatteln im Europaparlament. Stärker zu werden und dann könnte 2025 durchaus der Einzug eben in den Bundestag gelingen. Das wäre Segen für Deutschland.
Nach den Umfragen zumindest kann der Einzug in den Bayerischen Landtag erneut gelingen und auch die Regierung weiter fortgesetzt werden mit Markus Söder und der CSU. Wie ist das eigentlich, mit Markus Söder zusammen zu reagieren? Wie ist Ihr Verhältnis?
Ja, wir sind beide, glaube ich, Politprofis genug, um zu wissen, wir brauchen einander. Wir sind nicht immer in ganz großer Eintracht und Herzlichkeit verbunden. Man hat es ja bei der Corona-Debatte damals gesehen, wo wir uns ein bisschen behargt haben. Ich wollte es etwas schneller öffnen, war nicht so für diesen Impfdruck, aber das war eben damals auch der Zeitgeist. Und man muss da nach vorne schauen. Also im Großen und Ganzen arbeiten wir sachlich sehr diszipliniert zusammen, auch sehr effektiv und erfolgreich, wenn es auch von anderen oft die Bayern-Koalition kritisiert würde, die gerne die Linken drin hätten, also die Grünen in dem Fall. Und insofern, das wird so weiter funktionieren und das ist gut für Bayern.
Herr Aiwanger, wir warten das Ergebnis der Bayerischen Landtagswahl mit Spannung ab und natürlich verfolgen wir weiter auch die Freien Wähler. Ich bedanke mich, einen schönen Gruß nach Bayern.
Ich danke Ihnen, wiederhören, Servus.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, das weiß keine so gut wie meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hi, Gabor.
Gestern gab es ja frische Zahlen zum amerikanischen Einzelhandel. Anne, sag uns, wie sind die ausgefallen?
Ja, gut tatsächlich. Besser als erwartet. Im Juli sind die Einzelhandelsverkaufszahlen um 0,7% gestiegen. Experten hatten nur mit einem Anstieg um 0,4% gerechnet. Nimmt man Autos noch raus, dann sind die Umsätze sogar um 1% gestiegen. Das sind die höchsten monatlichen Anstiege seit Januar. Was die Zahlen zeigen, ist, dass die Konsumenten mit den weiter steigenden Preisen durch die Inflation und mit ihren Ausgaben eigentlich echt gut mithalten können. Besonders viel geben die Konsumenten online aus. Da wurde im Juli 1,9% mehr ausgegeben verglichen mit dem Vormonat. Einen Rückgang gab es hingegen bei Möbeln und elektronischen Geräten um 1,8% und 1,3%. Was man an den Zahlen auch noch sehen kann, ist, dass es den Konsumenten und damit der US-Wirtschaft doch echt gut geht und dass wir eine Rezession wohl doch noch vermeiden können, trotz der ganzen Zinserhöhungen der Fed, die ja das Geld teurer machen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Ersparnisse durch die Corona-Hilfen jetzt so langsam aufgebraucht sind. Immer mehr Leute greifen trotz der hohen Zinsen jetzt auf ihre Kreditkarten zurück. Wir hatten es ja letztens schon davon, die Kreditkartenschulden haben zum ersten Mal die 1-Billion-Dollar-Marke durchbrochen.
Okay, und Anne, wenn wir ja schon beim Einzelhandel sind, dann lass uns doch auch über Home Depot reden. Um die Baumarktkette stand es ja in letzter Zeit nicht so gut. Der Konzern hat sich aber jetzt wieder in die Bücher schauen lassen müssen. Gibt es zur Abwechslung eigentlich mal gute Nachrichten?
Ja, geht so. Bei Home Depot gab es einen Rückgang bei den Verkaufszahlen um 2% verglichen mit dem Vorjahresquartal. Das liegt vor allem daran, dass die Menschen sich bei großen Anschaffungen und Renovierungen momentan eher zurückhalten, weil die wirtschaftliche Lage weiter unsicher bleibt und Kredite so teuer sind. Außerdem haben viele Menschen auch schon während Corona, als sie zu Hause waren und es die Hilfsgelder gab und auch niedrige Zinsen, da haben die da ihr Zuhause schon renoviert und machen das jetzt deshalb nicht nochmal. Wir kommen also jetzt von diesem Corona-Hype so langsam runter. Und es verkaufen auch nicht mehr so viele Menschen ihre Häuser, weil die Zinsen für neue Kredite ja so hoch sind. Und mit wenigeren Häuserwechseln wird auch nicht mehr so viel renoviert. Am Ausblick hält Home Depot aber trotzdem fest. Man glaubt auf Jahressicht immer noch an einen Umsatzrückgang von 2-5% verglichen mit dem Vorjahr. Letztes Quartal wurde der Ausblick aber noch nach unten korrigiert. Insofern kann man das also als leicht optimistisch werten. Der Konzern sieht auch, dass die Lieferketten und die Transportkosten wieder deutlich stabilisiert sind und glaubt deshalb, dass wir, was die Inflation betrifft, jetzt so langsam über den Berg sind. Und es war auch das erste Mal in 3 Quartalen, dass Home Depot die zugegebenermaßen niedrigen Erwartungen der Wall Street übertroffen hat. Die Aktie von Home Depot konnte deshalb mit einem Plus von 0,7% schließen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass es in Argentinien eine Pinguin-Polizei gibt. Der Grund, diese flugunfähigen Vögel werden oft total erschöpft im Süden Südamerikas vom Meer an den Strand gespült. Na, und dann kommen die Retter der Stiftung von Mundo Marino. Sie kümmern sich darum, dass die Tiere wieder während ihrer langen Futterreisen aufgepäppelt werden. Ärzte, Biologen verpflegen, wiegen und waschen dann die schwarz-weißen Gäste. Und dank dieser Helfer konnten erst in der vergangenen Woche wieder 15 kleine Magellan-Pinguine in die Freiheit entlassen werden. Die Pflege der Tiere hatte allerdings viele Monate gedauert. Warum dieser Service überhaupt nötig ist, könnten Sie sich ja fragen. Naja, Umweltschützer machen die Überfischung und das ausbleibende Nahrungsangebot für die Not der Pinguine verantwortlich und daher auch eben für ihre Erschöpfung. In der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass, ja, das sei der beste Weg, um dagegen anzukämpfen, sagt Sergio Rodriguez, Biologe bei Mundo Marino, gegenüber dem ZDF heute. Und die Pinguine, die überleben, ja, die haben es richtig gut, zumindest bei Mundo Marino. Bis sie nämlich erneut ausgewildert werden, erwartet die Tiere ein umfangreiches Wellnessprogramm. Zartes Bürsten des kleinen Kopfes, ein Saunagang unter der Infrarotlampe oder ein Blubberbad im Wassereimer. All das gehört zum Programm, ein Pinguin-Whirlpool sozusagen. Naja, Pinguin müsste man heutzutage sein.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass Madonna heute eigentlich ihren offiziellen Rentenbescheid einreichen könnte. Sie feiert heute nämlich ihren 65. Geburtstag. Aber da sie ja angeblich 900 Millionen Dollar schwer ist, wird sie auf eine Alimentierung vom Staat wohl verzichten müssen. Dass sich das Konto bei ihr mal so füllen würde, das war der jungen Madonna Luise Ciccone aus Michigan nicht in die Wiege gelegt. Der Vater, ein Einwanderer aus Italien, Automechaniker, die Familie hatte insgesamt 6 Kinder. Die Mutter verstarb früh, da war Madonna erst 5 Jahre alt. Ein Verlust, den sie später als prägend für ihr Leben bezeichnet hat.
Losing my mother at a very young age was a devastating experience, and I really did feel completely abandoned at that point in my life, and I'm sure that has influenced every decision that I've made.
Aber Little Nonny, wie sie von ihren Geschwistern genannt wurde, erwies sich als stabil, als strebsam und ja, auch als talentiert. Besonders was das Tanzen anging. Sie war der Star ihres Cheerleading-Teams an der Highschool. In ihrer Freizeit war Ballett das erste große Hobby. Ihre Lehrer legten ihr eine Karriere als Tänzerin ans Herz und sie folgte dem Rat und studierte Tanz an der University of Michigan. Doch dem Ruf der pulsierenden Kunstmetropole New York Ende der 70er Jahre konnte sie nicht widerstehen. Sie verließ die Uni in Detroit, die Autostadt, und machte sich mit nur $30 in der Tasche auf in ein neues Leben. In New York arbeitete sie zunächst bei Dunkin' Donuts in verschiedenen Bars und sie gründete 2 Bands. Die erste hieß Breakfast Club und kommt der Zeit angemessen recht punkig daher. Auf der seltenen Aufnahme hier erkennt man die Madonna, wie wir sie heute kennen, allerdings noch nicht. Na, das war noch Musik aus der Krachmacherstraße. Bei der zweiten Band dann, die Madonna Anfang der 80er Jahre gründete, Emmy and the Emmys, da geht es schon etwas ruhiger zu und hier schimmert die Queen of Pop zumindest stimmlich schon leicht durch. Danach bekam Madonna ohne Emmy and the Emmys einen Solo-Plattenvertrag und der Rest, ja, der ist Musikgeschichte. Gratulieren wir also dieser Verkörperung des American Dream heute Morgen und wünschen uns, dass sie in Würde altert.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen großartigen Start in diesen neuen Sommertag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
The baby.